Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Auch für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir natürlich einen besonderen Gesprächspartner eingeladen. Es ist René Wrenger. Er ist, und jetzt muss ich das vorlesen, wir hatten gesagt, dass wir das ganz genau bezeichnen wollen, er ist Segmentleiter Financial Institutions bei Mercer Deutschland. Sein Dienstsitz ist Frankfurt. Wir zwei haben uns getroffen, unter anderem darüber, dass Sie, lieber Herr Wrenger, im Handbuch mein Stiftungsexperte mit an Bord sind, worüber ich mich sehr freue. Und die erste Frage, die ich Ihnen natürlich stellen muss, ist, Segmentleiter Financial Institutions, was macht man da? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
Herzlichen Dank für die Einladung, weiß ich zu schätzen und willkommen in Düsseldorf, in unserem Düsseldorfer Office. In der Tat ist das eine Frage, die ich relativ häufig zu Beginn eines Gesprächs beantworten darf. Als Segmentleiter Financial Institutions betreue ich Stiftungen, Family Offices und Banken entlang der Wertschöpfungskette der Kapitalanlage. Das heißt, wir sprechen über die Entwicklung von einer Anlagerichtlinie, über eine strategische Asset Allocation, Managerselektion, ESG und dergleichen. Also spezifisch auf Stiftungen zugeschnitten, Banken zugeschnittene Kapitalanlagedienstleistungen.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, finde ich das ein ganz spannendes Thema, wenn Sie das Thema Anlagerichtlinie mit einer Stiftung, mit einer großen institutionellen Stiftung diskutieren, was sind da so die Fragen, über die Sie dort momentan sprechen? Ist es das, ich hatte neulich einen Fall auf dem Tisch, dass eine Anlagerichtlinie 5 Jahre alt war und die war eigentlich schon völlig aus der Zeit gefallen. Begegnen Ihnen das auch manchmal?
Regelmäßig, ja. Positiv so an der Stelle ist ja festzuhalten, dass es überhaupt eine Anlagerichtlinie gibt. Mhm. Wir sehen, dass überwiegend Anlagerichtlinien vorhanden sind, aber halt immer noch nicht überall. Also wir haben beispielsweise in diesem Jahr eine Stiftungsumfrage unter 115 Stiftungen veranlasst in 24 Ländern. Und ein Teilergebnis war, dass 76% dieser Stiftungen eine eigene Anlagerichtlinie vorhalten.
Also 3/4 haben eine, 1/4 haben keine.
Korrekt, da ist also noch ein bisschen was zu tun an der Stelle. Oftmals ist es in diesen Anlagerichtlinien halt schon implementiert, dass es einen Überprüfungsrhythmus gibt. Das wäre auch unsere dringende Empfehlung. Die Welt wandelt sich halt ständig und diese Anlagerichtlinie muss halt in der Lage sein, mitzuatmen. Und nur die Qualität dieser Anlagerichtlinien ist durchaus unterschiedlich, um das mal diplomatisch auszudrücken. Oftmals erkennen Anleger das erst in einer Stressphase, wenn es Volatilität im Markt aufzieht, wenn Anlageklassen vielleicht nicht so performen, wie sie müssten, dann ist oftmals eine Anlagerichtlinie, ich sag mal, die Orientierung, die man braucht, stellt dann aber manchmal fest, dass sie doch nicht so präzise formuliert wurde, wie sie eigentlich formuliert werden müssen.
Mir hat mal ein Stiftungsvorstand von einer größeren Stiftung gesagt, also die Anlagerichtlinie ist für uns wirklich ein Thema, weil je klarer der Rahmen, also je besser definiert der Rahmen ist, desto größer ist dann der Handlungsspielraum da drin. Und die schlimmsten Anlagerichtlinien sind die, wo eigentlich alles und dann doch wieder nichts drinsteht. Ist das was Sie unterschreiben würden?
Ja, würde ich unterschreiben. Also eine Anlagerichtlinie muss natürlich in Teilen auch etwas offen geschrieben sein, aber auf der anderen Seite möglichst präzise. Warum? Wenn Sie als Kapitalanlageverantwortlicher einer Stiftung eine Anlageentscheidung treffen, dann muss die mit dieser Anlagerichtlinie konform sein und Sie dürfen dann an der Stelle nicht Gefahr laufen, mit dem, sagen wir mal, Investmentkomitee, wenn Sie eine größere Stiftung beispielsweise betreiben, ständig in die gleichen Diskussionen zu kommen, ob ein Investment mit dieser Anlagerichtlinie konform ist oder nicht. Ich halte es für maximal wichtig, da zu Beginn, oder sagen wir mal nicht zu Beginn erst recht, aber auch regelmäßig fortlaufend, Zeit zu investieren. Die ist aus unserer Perspektive gesehen nicht vertan, die Zeit, sondern gut investierte Zeit, weil sie halt Aufschluss darüber gibt, gemeinsames Verständnis dazu ermittelt, über die Anlageziele, über die Renditenotwendigkeit, Risikoneigung, Verlusttoleranz, Liquiditätserfordernisse, welche Rolle spielt ESG und am Ende halt auch Spendentätigkeit, um halt die Volatilität in der Spendentätigkeit zu reduzieren.
Ich finde es jetzt einen total schönen Begriff, dass Sie gesagt haben, gemeinsames Verständnis davon, was ich als Stiftung in der Kapitalanlage machen will. Das bedeutet ja letzten Endes auch, eine Anlagerichtlinie, die einfach in der Schublade liegt, die macht auch ist suboptimal. Sie muss gelebt werden von den Gremien beziehungsweise von den Verantwortlichen, von den Entscheidungsträgern. Ne?
Absolut, ja. Ja. Sie gibt die Orientierung für den einen Kapitalanlagenverantwortlichen, genauso wie für die ganze Stiftung, aber auch für externe Adressen wie beispielsweise Berater oder Asset Manager. Mhm. Im Grunde muss diese Anlagerichtlinie aus unserer Sicht sozusagen immer in der Tasche sein, wenn man auf dem Weg zu einem Asset Manager ist, um über ein Fondsinvestment oder dergleichen zu sprechen. Das ist etwas, glaube ich, was man gut als Basis für ein Gespräch nutzen kann.
Also liebe Stiftung, jetzt wird die Aktentasche künftig ein bisschen dicker, weil man eine Anlagerichtlinie mit dabei hat. Jetzt gehen wir nicht davon aus, dass es immer 100 Seiten Anlagerichtlinien sind, aber ein paar Seiten sind es doch. Sollte ich also immer auch mit dabei haben, auch als rote Richtschnur. Lieber Frenger, wir wollen ein bisschen reden über Asset Allocation 2024. Ich hatte so den Eindruck, dass in den letzten zwei Jahren, natürlich hat es an sehr vielen Stellen auch in Stiftungsportfolien reingeregnet und das jetzt auch im Zuge der Stiftungsrechtsreform so ein bisschen eine Unsicherheit entstanden ist, aber einfach so ein Gefühl entstanden ist, dass wir müssen jetzt uns schon mal ein bisschen eingehender damit befassen. Und natürlich macht man sich dann Gedanken über die Asset Allocation, was soll es denn sein? Und ich will jetzt gar nicht, dass wir uns auf eine 70-30 oder irgend so eine Diskussion einlassen, sondern so ein paar übergeordnete Gedanken. Welche Gedanken würden Sie sich als Stiftung machen, wenn Sie eine Stiftung wären, beziehungsweise was wären so Ihre Empfehlungen, die Gedanken, die Asset Allocation betreffen, für 24 and beyond? Also wir reden ja schon über ein Kalenderjahr.
Also diese Frage haben wir uns in der Tat als Mercer auch gestellt und in diesem Jahr eine große, globale, wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, Stiftungsumfrage durchgeführt, an der 115 Stiftungen in 24 Ländern teilgenommen haben, um Trends in den Anlageallokationen zu identifizieren, um auch die Handhabe von Stiftungen in Bezug auf Private Markets besser zu verstehen, also Private Equity, Infrastruktur, Private Debt, Immobilien und dergleichen, aber auch um Einblick zu bekommen in ESG, weil wir sehen, dass Stiftungen regelmäßig mit Bewegungen an den Kapitalmärkten zu tun haben, mit Entwicklungen auf geopolitischer Ebene, mit einer volatilen Inflationsrate, mit instabilen Kapitalmärkten und dergleichen. Also all das führt, das kann man wahrscheinlich irgendwie zusammenfassen unter dem Begriff Regimewechsel, aber es führt halt dazu, dass die Kapitalanlageentscheidung immer komplexer wird, weniger trivial wird. Und es führt auch dazu, dass die Renditeunterschiede zwischen einem vermeintlich guten Asset Manager und einem schlechteren oder weniger guten Asset Manager, man spricht von der Renditedispersion, dass sie größer wird. Und in dem Umfeld, das man sozusagen, wir bezeichnen es als perfektes Umfeld für Alpha-Generierer, macht es also in der Tat Sinn, sich sehr dezidiert über seine Asset Allocation Gedanken zu machen. Also es geht zum Beispiel auch so weit, dass Stiftungen erkennen, Extremwetterereignisse oder Naturkatastrophen beeinflussen auf einmal den Erfolg der eigenen Kapitalanlage. Sie begreifen also, dass es ein Risiko ist, was auf die Kapitalanlagen wirkt und dass man ein Risikomanagement etablieren muss, was dies auch berücksichtigt. Und wir bei Mercer sind der Überzeugung, dass eine strategische Asset Allocation, jetzt kriege ich den Bogen, die strategische Asset Allocation ein sehr, sehr dankbares Instrument dazu ist, um auch Risikomanagement zu betreiben. Sofern sie a. methodisch gut ist und man nicht Markowitz aus den 50er Jahren noch anwendet.
Da kommen wir gleich noch dazu.
Und beispielsweise auch Entwicklungen wie Klimawandelszenarien mit in die Entscheidungsfindung oder in die Ableitung von Anlagealokationen einfließen lässt.
Da muss ich natürlich sofort einhaken, also bei dem ersten Punkt. Was heißt denn das jetzt genau, wenn ich das jetzt als Stiftung übersetze, was heißt denn das? Dieses, dass ich die Asset Allocation letzten Endes, dass sie gut aufgestellt sein muss, dass da eine strategische Überlegung dahinter stecken muss. Was heißt denn das, wenn ich das übersetze?
Also wir sind der Überzeugung, dass der Anlageerfolg maßgeblich davon abhängig ist, wie man eine strategische Asset Allocation ableitet und welchem Manager man selektiert, um dieses Vermögen zu verwalten. Die beiden Aspekte machen aus unserer Überzeugung heraus 80% des Kapitalanlageerfolgs aus. Das Thema Timing, was jetzt noch übrig bleibt, was vielfach sehr prominent diskutiert wird, aber in der Realität für den Anlageerfolg eine sehr untergeordnete. Es spielt nicht keine Rolle, es spielt eine untergeordnete Rolle.
Wie wichtig ist denn das Durchhalten? Also ich sage vielen Stiftungen immer, wenn sie mich fragen, ja, wir haben jetzt diversifiziert und wir haben dokumentiert und wir haben delegiert, also an Asset Manager rausgegeben und sie arbeiten lassen. Ich sage dann immer, es wichtig ist, dass sie auch ihre Asset Allocation oder das, was sie sich da mal reingeschrieben haben in die Anlage, dass sie das auch durchhalten. Wie wichtig ist denn das?
Das ist sehr wichtig. Also das, deswegen ist es halt zu Beginn relativ wichtig und auch fortlaufend in einem, welchem Rhythmus auch immer, ob jährlich oder zweijährlich, ist an der Stelle weniger relevant, einfach die Anlagerichtlinien zu konzipieren, sie sauber zu konzipieren und diese Anlagerichtlinie auch treu zu bleiben. Und auf der anderen Seite die Ergebnisse der strategischen Asset Allocation. Es ist eine strategische Ausrichtung des Kapitalanlageportfolios, kein hektisches Hin- und Her-Allokieren. Das ist halt sehr wichtig, weil ansonsten, wenn ich regelmäßig aufgrund einer vielleicht persönlichen Marktmeinung das Portfolio viel zu oft umschichte, verursache ich Transaktionskosten und werde auch eher durch einen, ich sag mal, durchs Bauchgefühl getrieben. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, dass das Bauchgefühl nicht der beste Ratgeber ist.
In der Liebe vielleicht schon, aber an der Börse schwierig.
Das mag sein, ja, das ist wohl so. Ja.
Ich habe neulich Dr. Jens Erhardt von DJE gefragt, ich hatte ihn in einem Videointerview mit dabei. Was ist an der Maßgabe streut breit, streut global, löst euch vom Kalenderjahr, lasst Manager für euch arbeiten? Was stimmt an dieser Maßgabe in Ihren Augen und was stimmt an dieser Maßgabe nicht? Ist es vielleicht die eine Maßgabe, die zum Beispiel die Endowments in den USA so erfolgreich macht?
Ich denke, das stimmt überwiegend. Besonders die Formulierung löst euch vom Kalenderjahr, die gefällt mir sehr gut, weil halt Stiftungen, sofern sie keine Verbrauchsstiftungen sind, einen ewigen Anlagehorizont haben und dadurch halt temporäre Schwankungen besser aushalten können als Unternehmen oder Banken, Depot-A-Manager. Lasst Manager für euch arbeiten, dem Aspekt würde ich bedingt zustimmen. Mhm. Immer halt dann bei den Anlageklassen, die eine gewisse Ineffizienz zeigen, das heißt, also wo es auf den Marktzugang ankommt, auf Informationen und dergleichen, da bietet es sich an, sozusagen die Management-Fee auch wirklich zu zahlen. Nehmen wir mal das Small Caps, das ganze Segment Private Markets, da sind wir sehr überzeugt von, dass es sich da wirklich lohnt, dass da die Management-Fee halt auch wirklich eine Berechtigung hat. Schwellenländer-Aktien oder Schwellenländer-Anleihen und dergleichen. Wenn es effizientere Märkte sind, zum Beispiel Large Caps, das ist ein Markt, der schon sehr effizient ist. Da kann man aus unserer Überzeugung heraus aus Kostengründen gut passiv investieren. Deswegen stimme ich dieser Aussage, Manager arbeiten lassen, halt in Teilen zu, aber nicht gänzlich. Mhm. Und die Kunst ist es halt herauszufinden, welche Märkte sind effizient, welche nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn es ein ineffizienter Markt ist, kann ich nicht einfach irgendeinen Manager selektieren, sondern es macht einen gravierenden Unterschied im Anlageerfolg aus, ob ich einen guten oder einen schlechten Manager selektiere und ihn mandatiere. Und das ist etwas beispielsweise, wo wir regelmäßig Stiftungen bei unterstützen.
Und jetzt hatten Sie Private Markets natürlich schon angesprochen, Alternative Investments, also alternative Anlagen. Wir versuchen auch den Stiftungen mehr und mehr so ein bisschen die Idee davon zu geben, dass das sehr sinnvoll ist, in die Asset Allocation solche Bausteine mit einzubauen. Nicht, weil es die Endowments in den USA schon seit 1985 mit David Svensson sein Modell vormachen, sondern weil es einfach zu einem auf ewig errichteten Anleger- oder Kapitalpool wunderbar dazu passt, sich auch mit dieser Art von Investments auseinanderzusetzen, und zwar einfach in der langfristigen Perspektive. Was ist denn für Sie das entscheidende Argument pro Alternatives, pro Private Markets?
Mhm. Also zunächst einmal können wir, glaube ich, festhalten, das ist auch ein Teilergebnis dieser Umfrage, die wir gemacht haben, dass Private Markets mittlerweile eine etablierte Anlageform bei Stiftungen sind. Es ist keine Modeerscheinung, es ist nicht mehr nur selten anzufinden, sondern flächendeckend.
Zumindest bei institutionellen Stiftungen.
Bei institutionellen Stiftungen, genau. Also beispielsweise ist ein Ergebnis, dass 58% dieser Stiftungen, die an der Umfrage teilgenommen haben, planen, die Private Markets Quote auszubauen. Und bei Stiftungen, die sehr groß sind, also Stiftungen in Größe 1 Milliarde Euro, da planen es sogar 90%. Mhm. Also wirklich ein ganz klares Signal. Und Wir sehen auch, dass das Thema Impact Investment zunimmt. Das ist etwas, was noch recht jung ist, würde ich behaupten, aber auch durchaus auf das Thema Alternatives einzahlt. Wir sehen, was berechtigt sozusagen die Investition in Private Markets. Wir sehen immer noch attraktive Renditen. Wir sehen in Teilen Cashflows, die einen Inflationslink haben. Das ist das, was sich viele Investoren über die letzten 2 Jahre, glaube ich, sehr gewünscht hätten, wenn sie dort mehr inflationsindexiert Erträge generiert hätten. Wir sehen eine geringere Volatilität als bei Public Markets, also bei wirklich börsengelisteten Aktien beispielsweise. Und somit sehen wir am Ende halt eine durchaus attraktive Sharpe-Ratio, die es rechtfertigt oder legitimiert, in Private Markets zu investieren, auch wenn, das ist sozusagen, das gehört zum Teil der Wahrheit dazu, die Volatilität bei Private Markets geglättet ist. Und Hintergrund dafür ist halt, die Fondspreise bei Private Equity, Infrastructure Equity werden quartalsweise ermittelt. Der liquide Aktienfonds wird täglich ermittelt und so ist es halt einfach ein mathematisches Phänomen sozusagen, dass die Volatilität einer Private Markets Anleihe halt geringer ist. Das kann man aber, um vielleicht auch da den Bogen zurückzubekommen zur Asset Allocation, das kann man mathematisch auch entglätten. Und das ist das, was wir regelmäßig auch tun, um das Ergebnis einer sauberen strategischen Asset Allocation, wo eine Private Markets Quote rauskommt. Dass es halt nicht ein mathematisches Phänomen einfach ist, dass da x Prozent Private Markets rauskommt, sondern dass es wirklich halt auch, dass es das korrekte Ergebnis ist, dass es auf die Anlagebedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.
Also so ein bisschen auch die Botschaft, die wir vielleicht auch zum Jahresanfang 2024 mitgeben können, an Private Markets, an Alternative Investments, kommen Stiftungen auch in einer größeren Breite kaum mehr vorbei künftig, Fragezeichen?
Bin ich sehr überzeugt von, ja. Ich glaube nur, dass das, worauf man so ein Stück weit aufpassen muss, ist, Private Markets nicht versehentlich mit Public Markets zu vermengen. Worauf will ich hinaus? Ich nehme mal das ganze Thema Liquid Alternatives, also Unternehmen, börsengelistete Unternehmen.
REITs zum Beispiel, ne?
Oder REITs beispielsweise oder börsengelistete Unternehmen, die ihre Umsätze mit Infrastrukturanlagen verdienen. Wir sehen schon, dass es schon den ein oder anderen Stiftungsfonds gibt, der auf der einen Seite mit dem Endowment Model wirbt, aber auf der anderen Seite nur listet oder nur börsengelistete Assets in diesem Portfolio zugrunde liegen. Das ist ein bisschen trügerisch, das Bild, finde ich. Also das muss kein schlechter Fonds sein, das will ich damit überhaupt gar nicht andeuten. Das sind meistens sogar relativ gute Fonds. Aber sie haben mit dem Endowment-Model nichts zu tun.
Genau, das ist eigentlich anders zusammengestellt. Dort wird physisch in Infrastruktur investiert, in Fonds, auch in Catbonds. Ja? Also das sind alles die Sachen, die dort in Direktanlagen zusammengestellt werden, wo dann auch Vehikel drumherum gebaut werden, muss man auch sagen. Ne? Also die haben halt einfach die Massen an Vermögen, dass Sie das auch können, lieber Herr Frenger. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Freitagspodcast. Wir haben gesprochen über Asset Allocation Anno 2024, über die Wichtigkeit der Anlagerichtlinie von für Stiftungsvermögen und auch darüber, dass Alternatives künftig wahrscheinlich schon eine prägende Rolle im Stiftungsvermögen spielen können. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Besten Dank.
Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast Ahoi MPO auf www.stiftungenstärken.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.